Die Bundestagswahl rückt näher und wir behalten die Entwicklung im Blick. In dieser Folge geht es um den Wahltermin, Vorbereitungen der Parteien, die K-Frage in der SPD und Julia Willi Hamburg äußert sich am Ende dieser Folge auch nochmal im Vorfeld des Grünen Parteitags. Und jetzt geht's los.
Niedersachsen im Blick. Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Klaus, weißt du eigentlich, was heute in 40 Tagen ist?
Nikolaus?
Sind wir schon ein bisschen weiter. Weihnachten. Weihnachten ist heute in 40 Tagen. Das heißt also, der Heiligabend schon vorbei. Es ist dann der 25. Und hast du schon alle Geschenke gekauft?
Nee, nicht so richtig. Also einiges ist schon in Planung, aber gesetzt ist es noch nicht. Ich habe mir immer die Wochenenden eigentlich vorgenommen, aber vielleicht kommt da jetzt was dazwischen.
Das könnte jetzt alles anders aussehen auf einmal. Ja, denn weißt du, was heute in 100 Tagen ist?
Karneval?
Das kommt kurz danach. Tatsächlich ist in 100 Tagen Bundestagswahl. Der Fahrplan ist jetzt festgelegt, der Termin steht. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Niedersachsen im Blick. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und mir gegenüber sitzt Klaus Wallbaum. Wir sind beide Chefredakteure beim Politikjournal Rundblick hier in Hannover. Und im Zuge des Bundestagswahlkampfs wollen wir mal die Taktung dieses Podcasts ein bisschen erhöhen. Vor einer Woche haben wir schon über den Ampelcrash gesprochen und jetzt schauen wir, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Zuerst blicken wir aber mal zurück auf diese Woche. Am Dienstag haben sich SPD und Union überraschenderweise sehr schnell auf einen Wahltermin verständigt. Der Fahrplan sieht nun so aus, dass am 11. Dezember der Kanzler die Vertrauensfrage stellt, am 16. Dezember stimmt der Bundestag dann darüber ab und wenn dann alles seinen Gang geht, wie vorgesehen, soll am 23. Februar die Bundestagswahl stattfinden. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Einigung jetzt so schnell kommt, aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, die SPD hatte ja gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, jetzt weiter zu lavieren. Die Union hat so einen Druck gemacht und hat gesagt, nee, wenn ihr noch irgendwas inhaltlich durchsetzen wollt, dann kommt jetzt mal schnell die Vertrauensfrage. Erst wenn die gestellt wurde, machen wir wieder etwas. Da geht es ja auch darum, dass die SPD jetzt so aussehen muss, als hätte sie das Heft des Handelns noch in der Hand. Und eine Bundesregierung, eine übrig gebliebene Rumpfregierung, die eigentlich nichts mehr tun kann, die wie eine Schildkröte auf dem Rücken liegt und mit den Armen und Beinen strampelt, das zieht ja jetzt nicht gerade Wähler an. So möchte man nun natürlich die nächsten Monate nicht aussehen.
Ja, das ist so. Und vor allen Dingen war auch die Einschätzung, dass der Kanzler ja keine Autorität mehr hat. Und das zeigt sich ja auch, dass all das, was er sagt, jetzt auch von FDP-Leuten stark kritisiert wird. Und es kommt ja auch innerhalb der SPD eine Debatte über die Frage auf, ob er der richtige Spitzenkandidat ist. Eigentlich viel zu spät. Es kann der SPD gar nicht gefallen. Und dadurch, dass man sich jetzt dann doch zwischen Union und SPD verständigt hat auf den vorgezogenen Wahltermin, entsteht so eine Situation wie, naja, jetzt halten die großen Kräfte doch noch auf den letzten Metern zusammen und machen noch ein paar notwendige Dinge und dann wird gewählt. Das entlastet die SPD ein bisschen davon, dass man erkennt, dass sie eigentlich keine Mehrheit mehr hat und die CDU zeigt damit so ein bisschen ihre staatstragende Rolle, die ja auch immer zugutekommt. Wenn sie sich jetzt total verweigert hätte, wäre das der Union auch nicht gut bekommen.
Du hast gerade schon die K-Frage bei der SPD angesprochen. In dieser Woche kamen dann ja auch so kleine Rufe nach Boris Pistorius. Er könnte vielleicht doch der Kanzlerkandidat werden. Olaf Scholz ist geschwächt, ist angezählt. Und es ist noch nicht die richtig große Stimme, die das sagt, aber so ein paar sind in dieser Woche aufgekommen. Hältst du das noch für realistisch, dass die SPD den Kanzlerkandidaten tauscht?
Ich halte es für höchst unwahrscheinlich, aber nicht für ausgeschlossen. Und ich glaube, ganz entscheidend werden die Umfragen der nächsten Tage und Wochen sein, wenn die SPD da jetzt runtergehen sollte oder aber, sagen wir mal, stagniert und die anderen, vor allen Dingen dann die CDU geht vielleicht noch weiter nach oben, die AfD auch, dann entsteht ein noch größerer Druck innerhalb der SPD. Wenn es sich aber etwas verbessert und die SPD etwas nach oben klettert, dann gibt es eigentlich keine Chance, dass was passiert. Und die letzte Chance wäre tatsächlich so ein Parteitag, der, glaube ich, nur angedacht, aber noch nicht terminiert ist, der dann vielleicht im Januar sein würde. Da könnte man noch den Spitzenkandidaten austauschen. Nur, und das muss man jetzt auch wissen, ganzen Wahlkampfvorbereitungen, die müssen ja vorher schon geschehen sein. Das heißt, auch die Plakate, zumindest die erste Welle. Wenn man jetzt noch den Spitzenkandidaten austauscht, was vielleicht aus Sicht vieler in der SPD sinnvoll wäre, wäre das so eine Hauruck-Aktion, die den ganzen Wahlkampf doch erheblich stören würde. es ist dann viel Flexibilität im SPD-Wahlkampf gefordert und das ist schwierig zu meistern.
Ich denke auch, dass ein Wahlkampf ja komplett anders ausgerichtet sein müsste, je nachdem, wer da an der Spitze steht. In den USA haben wir das gesehen, dass die Demokraten nochmal den Spitzenkandidaten ausgetauscht haben, also den Präsidentschaftskandidaten. Aber es ist ja mehr als das Gesicht auf den Plakaten. Klar, die Plakate sind auch wichtig, aber irgendwie muss ja Kampagne und Personal auch zusammenpassen. Sonst hat man wieder so eine Situation, dass da jemand vorne steht, der für ein Programm kämpfen muss, hinter dem er gar nicht steht. Und das ist bei der SPD ja meistens gescheitert. Das ist doch, jede Partei muss daran scheitern. Ich denke da vor allem immer zurück an Peer Steinbrück, bei dem einfach Programm, Wahlkampf und Personen überhaupt nicht zusammenpassten und man gesehen hat, wie der Kandidat darunter gelitten hat.
Ja, aber es gibt hier, glaube ich, einen Unterschied. Wenn es sich wirklich so verdichtet, dass der Boris Pistorius, die Gründe kann man ja noch viel diskutieren, aber dass der tatsächlich so der absolut beliebteste Politiker Deutschlands ist und sich das weiter verstärkt, dann gibt es im Grunde nur so eine Notsituation für die SPD, wenn sie den Scholz noch kippt, dass sie dann den Wahlkampf nur auf Boris Pistorius ausrichtet, der Retter sozusagen. Der große Retter, die Person, die jetzt im Grunde Deutschland in die nächste Zukunft führt und der unbeliebte Merz soll es nicht werden, sondern es soll Boris machen. Denn die würden also nur Großflächen mit Boris machen und der inhaltliche Wahlkampf würde total dahinter in den Hintergrund treten.
Erlebt haben wir sowas wir jetzt auch schon in Niedersachsen, dass man gesagt hat, wir stellen die eine Person ganz nach vorne. Hier wurde ja Stefan Weil plakatiert, einfach nur als die Figur, die für Stabilität steht. Es gab natürlich auch Themenplakate, aber die spielten eigentlich nicht die große Rolle. Die Botschaft war Stefan Weil, das ist der, den wir vertrauen könnt. Und so ungefähr wäre das dann auch, wenn man Boris Pistorius plakatiert. Zeit für inhaltliche Debatten bleibt ja ehrlich gesagt auch kaum noch bei 100 Tagen, die eben unterbrochen sind von den Weihnachtsfeiertagen, an denen ehrlich gesagt ja nicht so viel passieren kann.
Jetzt muss man vielleicht auch sagen, vielleicht ist das auch kein Wahlkampf der großen Inhalte. Denn die weltpolitische Lage ist so angespannt und Trump gilt als der große Unberechenbare. Putin agiert da im Hintergrund. Keiner weiß, welchen Deal gibt es zwischen Trump und Putin zur Ukraine. Was heißt das für uns? Was ist mit der Wirtschaft? Gibt es einen Protektionismus pur in den USA? Und was heißt das für unsere Firmen? Und das ist alles so viel von Ängsten überlagert, die aktuelle Situation, dass es vielleicht für so einen inhaltlichen Wahlkampf, so nach dem Motto, Partei A hat das Programm, Partei B das andere, vielleicht gar kein Platz ist. Und das wäre dann die Chance der SPD, bei einem Kandidatentausch doch noch voll auf die Person Pistorius zu setzen, wenn sie es denn vielleicht meinen, machen zu müssen, aufgrund der dann aktuellen Umfragen.
Über die Frage des geeigneten Wahltermins hast du ja in dieser Woche mit unserer Kollegin Anne Bielte-Altwig ein Pro und Contra geschrieben. Ihr habt diskutiert, eigentlich noch angefangen zu einer Zeit, wo nicht klar war, wann der Termin steht. Dann ist in der Zwischenzeit eben die Entscheidung gefallen und ihr habt hin und her diskutiert, welcher Termin denn jetzt besser ist? Ist es zu früh, ist es zu spät? Zu welchem Ergebnis seid ihr denn gekommen?
Naja, also es war im Grunde die ganz klassische Verteilung. Anne hat mit gutem Recht gesagt, Wahlen müssen ordentlich durchgeführt werden und das braucht Zeit der Vorbereitung und Zeit der Prüfung. Und da geht es nicht nur um das Drucken der Stimmzettel. Sicherlich, das ist auch ein Punkt, aber es geht auch um die Vorbereitung der Listen und die Abwicklung der Listen, die Prüfung der Listen beim Landeswahlleiter, ob das alles ordentlich geschehen ist und die Chance für kleine Parteien, Unterstützer und Unterschriften zu sammeln. All diese Dinge, die sind ganz wichtig. Das hat Anne betont und ich habe betont, als Gegensatz dazu, wir sind in einer angespannten Lage und wir können es uns jetzt nicht leisten, ewig zu warten auf diesen Wahltermin. Und dass die Wahlbehörden, die Landeswahlleiter, Bundeswahlleiter immer sagen, lieber langsamer und lieber gründlicher, das ist immer so gewesen. Und das kann jetzt nicht der entscheidende Gesichtspunkt sein, sondern jetzt geht es darum, wirklich schnell neu zu wählen. Auch vor dem Hintergrund, dass Ende Januar der neue US-Präsident sein Amt antritt. Und zwischen diesem Termin und dem Wahltermin sollte nicht zu viel Zeit vergehen. Und jetzt haben wir den 23. Februar, ist, glaube ich, ein guter Kompromiss. Kann man, glaube ich, gut mit leben.
Ich bin auch ganz zufrieden mit dem Ergebnis, dass der Wahltermin jetzt feststeht und vor allem, dass wir diese in meinen Augen unsägliche Diskussion, die wir am vergangenen Wochenende geführt haben, jetzt hinter uns gelassen haben. Ich habe mir echt in den Kopf gefasst, als wir darüber gesprochen haben, dass eventuell das Papier aus sein könnte. Und da dachte ich so, was sind wir denn für ein Land, das nicht mal mehr in der Lage ist, eine Wahl zu organisieren, weil das Papier ausgehen könnte? Das wurde ja inzwischen alles relativiert. Also auch die Bundeswahlleiterin hat gesagt, da hat sie sich vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt und das sei gar nicht das Problem. Die Papierindustrie hat ja auch schon gesagt, das kriegen wir hin. Polen wollte schon beispringen und Papier liefern. Aber sie wollte ja nur darauf hinweisen, dass es Lieferengpässe geben könnte, weil die Weihnachtsfeiertage dazwischen liegen, weil auch Industrie dann natürlich mal eine Pause einlegt. Ja, aber da können wir jetzt einen Haken anmachen. Wir können sagen, das wird schon funktionieren. Das kriegen wir jetzt hin. Am 23. Februar findet die Bundestagswahl statt.
Ist aber so ein schönes Zeichen für die Behäbigkeit bei Behörden. Ich will niemandem persönlichen Vorwurf machen, auch keiner Landeswahlleiterin, keiner Bundeswahlleiterin, aber dieses Argument, wir sind nicht so schnell, wir müssen uns Zeit lassen und wir können nicht so schnell agieren, das hört man viel zu oft aus den Behörden und gerade von Behördenleitern. Dieses Denken muss man sich vielleicht mal ein bisschen abgewöhnen. Ich glaube, das ist nicht mehr angemessen. Denn es ändert sich so viel in der Welt, da müssen auch die Behörden mit ihren eingefahrenen Abläufen sich besser anpassen.
Und man kann sich ja auch darauf vorbereiten. Und nach allem, was ich so höre, hat die Vorbereitung in den Parteien ja doch schon vor geraumer Zeit begonnen. Im ersten Moment wirkten viele so überrascht und oh nein, und jetzt kommt plötzlich eine Bundestagswahl. Und wir dachten, naja, also über den 9. März zumindest wurde schon ziemlich lange gesprochen. Es gab schon vor Wochen Berichte darüber, dass das Bundespräsidialamt schon mal Szenarien durchgerechnet hat. Und dann kam man immer auf den 9. März und was man jetzt so hört, ist, dass die Parteien sich daran auch schon orientiert haben und auf den 9. März schon hingearbeitet haben, dass es Planungen für vorgezogene Parteitage im Januar gab. Das ist ganz lustig, wenn man jetzt so hinter vorgehaltener Hand hört, wer da schon was reserviert hat, wer da schon mal Optionen auf bestimmte größere Hallen gelegt hat. Also die allermeisten Parteien dürften auf dem Schirm gehabt haben, dass wir nicht im September wählen werden, sondern höchstwahrscheinlich früher. Jetzt läuft eben die Wahlkampfmaschinerie ordentlich an. Da gehört natürlich eine ganze Menge dazu. Also es müssen ja auch, wir haben schon drüber gesprochen, die Plakate gedruckt werden. Dafür müssen erstmal Fotos von den Kandidaten gemacht werden. Nicht alle haben schon ihre Kandidaten aufgestellt. Es ist nicht klar, wer der Spitzenkandidat ist. Aber welche Signale hast du so aus den Parteien bekommen? Wie gut ist man vorbereitet auf den vorgezogenen Wahltermin?
Doch sehr gut. Die SPD hat ein paar Wahlkreise noch nicht aufgestellt in Niedersachsen, aber das schien mir auch von Anfang an so, als wenn man da extra ein paar Wahlkreise spät terminiert hat im ursprünglichen Plan, weil man zeigen wollte, man will sich mehr Zeit lassen, aber man wusste genau, man muss es verkürzen. Was jetzt noch offen ist, sind ein paar Kleinigkeiten, aber die auch in der Bedeutung nicht ganz unerheblich sind. Zum Beispiel, wer ist der Spitzenkandidat aus Niedersachsen bei den einzelnen Parteien? Da gibt es bei den Grünen noch ein paar Entscheidungen, die gefällt werden müssen zwischen mehreren Bewerbern. Bei der CDU läuft vieles auf Herrn Mittelberg aus Osnabrück hinaus als Nummer 1. Frau Breher wird auch irgendwie im Spitzenteam eine Rolle spielen, aber wahrscheinlich keinen hohen Listenplatz bekommen. Das sind so Details. Was ziemlich klar ist, ist die AfD. Die kommt mit einem neuen Mann um die Ecke mit Dirk Brandes, der ist bisher schon im Bundestag, aber soll jetzt überraschend Spitzenkandidat werden. Das ist für viele ein neues Gesicht, weil der bisher recht unauffällig war. Und bei der SPD ist auch die große Frage, wird Boris Pistorius Platz 1 der Landesliste oder wird es Matthias Mirsch, der Generalsekretär? Eigentlich hat der Bezirk Hannover wohl den Anspruch, die Spitzenposition zu besetzen, aber Mirsch ist der Bezirksvorsitzende. Boris Pistorius ist noch Mitglied, vielleicht nicht mehr lange, noch Mitglied der SPD Weser-Ems, vielleicht bald dann Mitglied der SPD Hannover. Aber das sind so Abwägungsfragen.
Was ist mit Klingbeil? Der ist doch immerhin Bundesvorsitzender der SPD oder hält er sich so sehr im Hintergrund?
Ja, der ist Bundesvorsitzender, aber an einem winzigen Parteibezirk Nordniedersachsen. Und was ich so höre, ist, dass es schwer vorstellbar ist, dass der Platz 1 kriegen könnte. Aber wer weiß, vielleicht entscheidet man sich auch dann überraschend für ihn auf Platz 1. Aber eigentlich von Bezirksproporz her dürfte das nicht der Fall sein. Letztes Mal war Hubertus Heil, der Bundesarbeitsminister, Platz 1. Da gab es aber keinen prominenteren Sozialdemokraten aus Niedersachsen in der Bundesregierung. Das ist jetzt anders. Und in der Bundespartei, das ist jetzt anders. Und man wird mit Spannung sehen, wie sich das sortiert. Es gibt jetzt keine großen Konflikte in der Öffentlichkeit darum. Die werden sich einvernehmlich auf eine Lösung verständigen. Und doch ist es aber für die Gewichtung innerhalb der Landespartei nicht ganz unwichtig, wie diese Kräfte verteilt werden. Und das geschieht dann wohl, was man hört, am 4. Januar. Also kurz nach dem Jahreswechsel, da wird das dann wohl festgelegt.
Und über welche Namen spricht man bei den Grünen?
Na, da ist Feliz Bolat, die schon lange im Bundestag tätig ist, auch schon Spitzenkandidatin mal war. Dann Julia Verlinden, die war es auch schon mal. Aber es gibt auch die Überlegung, dass die frühere Europaabgeordnete Viola von Kramon, die ja sehr gut ist, in Europa und leider nicht wieder reinkam ins Europaparlament, dass die auch sich vorstellen kann, weit oben auf der Landesliste zu stehen. Nur die hat den Nachteil, proportionsmäßig gehört sie zu den Realos und die sind eigentlich eine Minderheit bei den Grünen in Niedersachsen. Aber sie ist bekannt dafür, dass sie gut ist. Vielleicht hat sie doch eine Chance, weit oben zu rangieren. Wahrscheinlich nicht auf Platz 1, aber vielleicht Platz 3 oder so. Ja, da sind auch noch so ein paar Reibereien, die dann wohl auf offener Bühne ausgetragen werden, denn anders als bei CDU und SPD machen die Grünen das immer öffentlich, dass sie ihre Liste aufstellen und um jeden Platz abstimmen, auch Kampfabstimmungen sich leisten, machen die großen Parteien, CDU und SPD, eigentlich nie.
Und bei einer weiteren Partei ist schon ziemlich klar, wer an der Spitze stehen wird, bei dem Bündnis Sarah Wagenknecht.
Ja, Amira Mohamed Ali, die Bundesvorsitzende oder zweite Bundesvorsitzende, also die Nummer zwei.
Die Co-Bundesvorsitzende. Ja. Auf jeden Fall die Nummer zwei neben Sarah Wagenknecht, ja. Aber eng an ihrer Seite, ja eher für die Organisation innerhalb dieser neuen Partei zuständig. Ne?
Ja.
Na gut, wie sich das alles weiterentwickelt, behalten wir mal im Blick. Wir setzen uns ja einfach nächste Woche wieder hin und schauen mal, wie sich das Wahlkampfkarussell bis dahin weitergedreht hat. Danke, Klaus.
Gerne.
Donnerstag hatte ich Niedersachsens Kultusministerin Julia Willi Hamburg hier im Podcaststudio zu Gast. Eigentlich zu einem anderen Thema, aber bei der Gelegenheit habe ich die Grünen-Politikerin zu dem Parteitag befragt, der an diesem Wochenende in Wiesbaden stattfindet. Hören wir mal kurz rein.
Am Wochenende treffen sich die Grünen zum Parteitag. Sie wählen eine neue Parteispitze und küren einen Kandidaten. Frau Hamburg, was glauben Sie denn, was für ein Impuls von diesem Parteitag jetzt ausgehen soll?
Wir sind ja die erste Partei, die nach der Neuwahlentscheidung jetzt mit einem Parteitag startet. Und natürlich wird der Parteitag unser Wahlkampfauftakt sein. Wir werden zeigen, dass wir in den letzten Jahren gut regiert haben, auch gut Krisen bewältigt haben und dass es jetzt aber darum geht, sagen, was wir machen wollen. Denn es ist einfach noch viel zu tun und unser Fokus wird da sein, ein Land, das endlich wieder funktioniert, dass wir Investitionen tätigen müssen in den Wandel der Wirtschaft und in unsere Infrastruktur, weil das die Menschen einfach nicht verstehen, dass wir so viele Dinge haben, die einfach nicht funktionieren.
Nachdem die Grünen bei den zurückliegenden Wahlen herbe Niederlagen erleiden mussten, hat der Parteivorstand gesagt, wir treten zurück, wir kandidieren nicht wieder neu. Man spricht jetzt vom Neustart. Ist das auch ein Neustart in eine andere politische Ausrichtung? Bewegen sich die Grünen jetzt mehr in die Mitte, mehr realo?
Ich halte wenig von diesen Debatten. Sind die Grünen jetzt links oder in der Mitte? Sind sie realo oder fundi? Weil wir einfach so viele Themen haben, die grundsätzlich angegangen werden müssen und wo die Grünen Antworten drauf haben. Und insofern ist das ein Neustart, weil die Welt hat sich weitergedreht und auch wir Grüne sind in der Verpflichtung, jetzt auf die neuen Fragen Antworten zu geben. Und das werden wir tun.
Die Parteispitze wird neu gewählt, aber man nimmt jemanden, der ganz lange schon in Verantwortung ist, jetzt als Spitzenkandidaten. Es geht um Robert Habeck. Der hat mit einem Video kundgetan, dass er mehr Verantwortung für dieses Land übernehmen möchte, mehr als er jetzt schon übernommen hat. Ist denn das auch ein Neustart?
Robert Habeck hat in den letzten Jahren gezeigt, was seine Stärken sind und dass er Verantwortung übernehmen kann. Und er hat jetzt auch gezeigt, dass er selbstkritisch ist und aus seinen Fehlern lernen kann. Und ich finde, das ist bei Politikern total wichtig. Und er macht deutlich, was er künftig tun will. Und ja, da geben wir auch neue Antworten.
Und wird er ein Spitzenkandidat oder ein Kanzlerkandidat?
Ich glaube, dass wir alle überhaupt gar nicht wissen, wie diese Wahl aussehen wird. Wir sehen, dass die Umfragen total volatil sind und ich finde, am Ende er ist unser Spitzenkandidat und ob er auch ein Kanzlerkandidat ist, entscheiden die Wähler.
Das ist jetzt die Bundesebene. Wie sieht es denn hier in Niedersachsen aus? Der Wahlkampf kommt früher als erwartet, obwohl wir alle irgendwie schon geahnt haben, es wird nicht der September. Wie gut ist denn die Landespartei darauf vorbereitet, jetzt in den Wahlkampf zu starten? Denn es sind noch 100 Tage.
Ja, das ist eine echt kurze Zeit, aber wie gesagt, es war absehbar, dass das passieren kann. Insofern waren wir grundlegend vorbereitet auf Bundes- wie auf Landesebene. Der Wahlkampf kann kommen, der Wahltermin auch. Wir stehen bereit.
Dankeschön.
Der Wahlkampf läuft, aber wie geht es jetzt in Niedersachsen weiter? Zunächst einmal relativ normal. Am Montag stellen zum Beispiel die Innen- und die Justizministerin gemeinsam ein Lagebild zur organisierten Kriminalität vor. Am Montagabend hat Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer zum Hintergrundgespräch geladen. Es geht um Klimawandel und Energiewende. Und Olaf Lies wird in dieser Woche eine Tourismusstrategie vorstellen. Doch in all dem kann ja auch immer eine kleine Prise Wahlkampf stecken. Wir gehen fest davon aus und behalten diese Entwicklung deshalb im Blick. In einer Woche werden wir an genau dieser Stelle wieder berichten. Dann sehen wir uns mal explizit die Kleinparteien an und schauen mal, wie da ein digitaler Wahlkampf funktionieren kann. Bis dahin bleibt uns gewogen und schaut mal vorbei auf rundblick-niedersachsen.de. Da kann man ganz vieles von dem, worüber wir hier sprechen, auch noch einmal in Ruhe nachlesen oder eben ein Rundblick-Abonnement abschließen. Im November gibt es das für Neukunden noch zu einem reduzierten Preis. Schaut mal vorbei unter rundblick-niedersachsen.de/Abonnement.
Niedersachsen im Blick. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.